Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update in dieser Woche von Energate. Mein Name ist Christian Seelos. Wir zeichnen heute ein bisschen später auf als sonst. Wir sind schon so leicht Richtung Mittag unterwegs und ich freue mich, dass bei mir sind Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo, Mahlzeit.
Ja, wir gucken auf eine sehr volle Woche zurück. Ich glaube, ja, das sagen wir zwar regelmäßig, aber diese Woche war wirklich jede Menge los, vor allem deshalb, weil sehr viele Veranstaltungen auch stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, so das typische Zeitfenster September, Oktober, genauso wie im Frühjahr, dann April und Mai, wo wirklich sehr viele Tagungen, Konferenzen stattfinden. Und diese Woche hatten wir tatsächlich einen ziemlich gaswirtschaftlichen Schwerpunkt, weil gleich zwei große Veranstaltungen parallel stattfanden. Einmal der DVGW-Kongress in Bonn. Michaela, da warst du, und gleichzeitig in Oldenburg auch die Konferenz Beyond Gas. Zwei Gasveranstaltungen, aber wir gucken da jetzt mal ein bisschen genauer drauf, durchaus mit ein bisschen unterschiedlicher Gewichtung, und ich glaube, das wird ganz spannend. Michaela, du warst in Bonn beim DVGW-Kongress. Kann man sagen, das ist vielleicht eher eine Veranstaltung, die die klassische Gaswirtschaft anspricht. Thema war natürlich auch dort das Energiewende-Monitoring, das uns ja auch in der letzten Woche hier sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Wie war denn die Stimmung in der Gasbranche jetzt nach dem Energiewende-Monitoring? Hat sich da irgendwas gedreht? Ist man da guten Mutes oder sind die Erwartungen vielleicht doch eher ein bisschen enttäuscht worden? Was hast du da mitgenommen?
War ja in Bonn, das ist tatsächlich, ist sogar in der Nähe der Bundesnetzagentur, nur wenige Schritte entfernt. Der DVGW, der steht für 2200 Versorger, ist auch ein Regelsetzer für die Gaswirtschaft, entwickelt sich jetzt aber natürlich auch Richtung Wasserstoff. Deswegen waren jetzt nicht nur die technischen Themen da vor Ort diskutiert worden, sondern natürlich auch die große Energiepolitik. Und das waren jetzt in dieser Woche sozusagen zwei große Tagungen, die dann den Energiewende-Monitoring-Bericht so frisch aufgefasst haben. Ja, und da gab es auch ein paar unterschiedliche Einschätzungen vom DVGW selbst, um das mal kurz zu sagen. Zusammenzufassen, war schon fast eine Jubelstimmung da. Der Herr Linke ist der Chef von dem Verband. Der sagte ganz klar, mein Gott, endlich geht es wieder in Richtung Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und dieses Gebot der alten Bundesregierung oder der Klimaneutralität, das wird jetzt ein bisschen aufgeweicht und wir gucken mal endlich wieder, dass wir unser System im richtigen zu laufen bekommen oder halten sozusagen. Also das ist halt eigentlich eine klare Botschaft gewesen. Wir sind zufrieden mit dem, was in dem Bericht erstens drin stand oder vor allem auch mit den Ableitungen der Bundeswirtschaftsministerin.
Was konkret sieht der Verband denn da als positives Zeichen? Weil wenn man mal vorher drauf guckt, ja, es gab ja schon an dem Prozess Kritik. Es gab auch Kritik an Bundeswirtschaftsministerin Reich in der Vergangenheit, dass sie doch eher eine Gasagenda verfolgen würde. Wenn man jetzt das Monitoring an sich sich erstmal anguckt, dann kann man das so genau gar nicht herauslesen, aber die Gaswirtschaft findet trotzdem Ansatzpunkte zu sagen, das geht in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube, das Schlüsselwort ist da das Wort gleichberechtigt. Das kommt tatsächlich vor. Da wird also nicht dieser Fokus auf grüner Wasserstoff, der ja die Welt retten soll, was ja die DVGW-Leute nicht in Ordnung finden. Die sagen, ein paar IPCEI-Projekte, also groß geförderte EU-Projekte mit deutschen Geldern auch, die jetzt in Millionen oder Milliarden gehen, um grünen Wasserstoff hier in Deutschland zu produzieren, das reicht einfach nicht. Damit kriegen wir jetzt nicht den Energiehunger in Deutschland gestillt. Und das ist jetzt blauer Wasserstoff, der ja aus Erdgas erzeugt wird, wo vielleicht die CO2-Emissionen dann entweder abtransportiert werden oder auch hier eingelagert werden könnten. Das sind ja zwei Optionen. Das ist für die eine klare Botschaft. Jetzt wird die Tür zum blauen Wasserstoff wieder ein Stück weit größer geöffnet. Und daraus leitet sich tatsächlich die wirklich gute Stimmung über dem Kongress ab.
Okay, das findet wahrscheinlich dann eben unter diesem Dach der Technologieoffenheit statt. Da hat ja tatsächlich in der letzten Legislaturperiode der grüne Wasserstoff doch deutlich mehr Befürworter im Regierungslager gehabt. Der blaue Wasserstoff musste immer ein bisschen hinten anstehen. Die Gaswirtschaft hat immer sich dafür eingesetzt und geworben, auch für die Option blauer Wasserstoff. Und die erscheint jetzt offensichtlich stärker am Horizont.
Ja, das kann man so sagen. Also die Botschaft klar dann aus Bonn war, dass dem Klima ist es egal, ne, ob es grün oder mit Erdgas produziert ist oder die CO2-Emissionen eingelagert werden. Wichtig ist, was am Ende bei rauskommt. Das ist so die Hauptbotschaft tatsächlich gewesen. Und da war jetzt auch ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums da, Herr Kluttig, Abteilungsleiter, auch zuständig für das Thema, der wohl auch ein bisschen angedeutet hat, Erdgas könnte vielleicht doch eine längere Brücke werden, als wir uns das damals vielleicht vorgestellt haben. Und wir müssen gucken, dass wir bei den Kosten die im Blick behalten. Auch steht ja in dem Bericht drin, dass man vielleicht erstmal die Sektoren adressiert, wo eine höhere Zahlungsbereitschaft für Wasserstoff ist. Einfach, dass es kostengünstiger werden soll. Bis jetzt fluppt es ja jetzt nochmal, um es so lapidar zu sagen, bei den Raffinerien, also im Verkehrssektor, wo es schon eine bestehende Treibhausgasquote gibt. Da rechnet sich das, da haben wir auch den ersten großen Vertrag auch für grünen Wasserstoff gesehen. Aber beim Rest ist es ja tatsächlich im Moment so ein bisschen Katerstimmung. Und da war vielleicht auch die Hoffnung nochmal, dass da vielleicht nochmal ein Stück weit mehr kommt im Monitoringbericht. Das hat jetzt mein Kollege aus Oldenburg auch so mitgebracht, dass man sich ja vielleicht noch ein paar Sätze mehr erwartet hätte zum Nachfrageinstrument. Wie kriegt man das wirklich zum Fliegen? Wie schaffen das die Unternehmen überhaupt, diesen Wasserstoff zu bezahlen? Also in Bonn war auch ein Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages da, der gesagt hat, Herr Derks, jetzt aktuell kann sich kein einziges Unternehmen grünen Wasserstoff leisten ohne staatliche Unterstützung. Das wird nicht funktionieren, Ausrufezeichen. Das hat dann auch der Vertreter vom Wirtschaftsministerium so mitgenommen, hat sich aber auch nicht wirklich klar geäußert, was da groß passieren wird. Das hatte so ein bisschen rumlaviert mit 1, 2, 3 Sätzen. Aber ob es jetzt eine Grünquasquote gibt, also eine Pflicht dazu tatsächlich, Wasserstoff irgendwie einzusetzen oder grünen Wasserstoff einzusetzen, da ist er ausgewichen. Und ob jetzt auch ein großes Nachfrageinstrument in irgendeiner Form bekommt, war da auch noch nicht zu hören.
Eine Botschaft, die man aus dem Monitoring herauslesen kann, ist ja mittlerweile dann doch eine größere Offenheit, was den Kraftwerksbereich angeht, eben die geplanten Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke. Da war jetzt seit Katharina Reich als Bundeswirtschaftsministerin das Thema übernommen hatte, doch häufig die Rede vom Thema CCS. Jetzt war sie bei der Vorstellung des Monitoringberichts doch eher zu vernehmen, dass die Kraftwerke Wasserstoff-ready sein sollen. Welche Farbe das inkludiert, das hat sie natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, das konnte man aus Bonn auf jeden Fall mitnehmen. Die Botschaft, der grüne Wasserstoff ist eben wirklich eine teure Option, und ich finde, genau das ist auch so der Schwenk dann, wenn wir nach Oldenburg zu der anderen Veranstaltung gucken, zu Beyond Gas. Da sagt ja schon der Name der Veranstaltung, da guckt man über das Thema Erdgas hinaus, und das war durchaus eher eine Veranstaltung, wo der grüne Wasserstoff stärker im Fokus stand, und einer der Eröffnungsredner war der Chef des Oldenburger Energieversorgers EWE, Stefan Dohler, und er hat auch gesagt, naja, also ihm macht jetzt erstmal diese ganze Kostendebatte zumindest keine ganz, ganz großen Bauchschmerzen. Er hat gesagt, zumindest so ein Zielpreis von 5 € pro Kilogramm, was immer mal so genannt wurde als vernünftiger Preis, der vielleicht irgendwelche Märkte öffnen würde. Das sagt er, das ist durchaus machbar. Wenn man das in das Monitoring reinguckt, sieht man da zumindest auf der kurzfristigen Ebene deutlich höhere Preise, die für die Wasserstoffproduktion angenommen werden. Mittelfristig geht der Korridor dann ziemlich weit auseinander, und ich glaube, das liegt dann auch an Regularien. Ich glaube, das war einerseits auch Thema in Bonn, dass natürlich die EU-Kommission durch Kriterien, die sie für die grüne Wasserstoffproduktion ansetzt, momentan die Produktion von grünem Wasserstoff tatsächlich einfach verteuert, weil diese Kriterien unheimlich eng sind. Das sind die Stichworte Gleichzeitigkeit und Zusätzlichkeit. Also der Strom, der dort produziert werden muss, der muss aus neuen Anlagen kommen. Damit will man eigentlich verhindern, dass Ökostrom aus dem eigentlichen Strommarkt abwandert und künftig nur noch in die Elektrolyseure geht. Das heißt, um den Ausbau weiter voranzutreiben, gibt es dort dieses Kriterium der Zusätzlichkeit. Dann soll auch noch der Strom direkt produziert werden und auf direkten Wege, also gleichzeitig in die Elektrolyseure reinmarschieren, keine Zwischenspeicherung, keine Einspeisung ins Netz und später wieder rausholen. Das macht die ganze Sache unheimlich teuer. Und EWE-Chef Dohler hat gesagt, na, wenn wir da zum Beispiel mal ansetzen würden, wenn wir darüber hinaus es auch noch ermöglichen würden, Überschussstrom unkompliziert in Elektrolyseuren anzusetzen, also Strom, der eigentlich abgeregelt werden würde, weil die Netze den nicht aufnehmen können, wenn die Elektrolyseure da ohne große Hindernisse diesen Strom aufnehmen können, dafür keine Ablagen und Abgaben und Umlagen bezahlen. Und wenn es vielleicht noch, so wie es bei den Kraftwerken angedacht ist, einen Südbonus, wenn es einen Nordbonus für Elektrolyseure geben würde, dann könnte man mit den Kosten deutlich runterkommen. Er hat von nochmal 2 Euro pro Kilogramm gesprochen an der Stelle. Trotzdem muss man einfach sagen, wenn man die 5 Euro pro Kilogramm mal ansetzt, das sind 150 Euro pro Megawattstunde. Wenn man das mit einem aktuellen Erdgaspreis vergleicht, sind wir dann am Ende des Tages auf dem Level 4- bis 5-fache. Also es ist und bleibt eine Riesenherausforderung.
Ja, genau. Das ist ja, was der DRK schafft meinte. Faktor 5 kann sich wohl heutzutage keiner leisten. Auch wenn wir dann nochmal 2 Euro irgendwie runterkommen, wird es trotzdem schwierig. Da muss sich wohl auch auf der Nachfrageseite was tun.
Ganz interessant fand ich auch nochmal so diese Diskussion um das Thema Technologieoffenheit. Ich hatte das ja vorhin gesagt, Katharina Reiche hat sich anfangs zur Amtsübernahme sehr stark für CCS ausgesprochen. Das ist jetzt bei den Kraftwerken gefühlt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir wissen natürlich nicht, warum. Ein Grund könnte natürlich sein, dass sie mit den Kraftwerksbetreibern jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten nochmal intensiver gesprochen haben. Zumindest die aus dem Energiesektor sagen eigentlich sehr klar, CCS ist für uns bei den geringen Benutzungsstunden, die wir für die Kraftwerke erwarten, kein Anwendungsfall. Wenn CCS, das ist wahrscheinlich eher eine Option für Industriekraftwerke, die eher bandlaufen, dauerhaft genutzt werden und wo vielleicht sowieso eine CO2-Infrastruktur entsteht, um in den Industrieprozessen CO2 abzuscheiden, für die Kraftwerke eher keine Option. Und das andere wäre ja auch noch, die Gespräche mit der EU-Kommission über die beihilferechtliche Genehmigung laufen. Auch die EU-Kommission hat wahrscheinlich eine gewisse Erwartung an die Technologie der künftigen Anlagen.
Genau. Ja, das war auch in Bonn Thema, CCS versus Wasserstoff. Da ist ja das große Argument, die Kunden fehlen dann, wenn wir jetzt auch noch anfangen, CO2-Netz aufzubauen und alles parallel zu machen. Wir können nur jeden Euro einmal investieren und eben nicht zweimal. Da wurde auch nochmal der Chef der Bundesnetzagentur gefragt, der ja schon die Bereiche Strom, Gas unter sich hat, ob er sich denn vorstellen könnte, nochmal so ein CCS-Netz obendrauf zu regulieren. Da hat er aber ganz klar abgewinkt und gesagt, das wird eine privatwirtschaftliche Sache. Er sieht auch nur wenige Zentren in Deutschland, jetzt in Nordrhein-Westfalen vor allem und in Ostdeutschland, wo das überhaupt in Frage kommt. Und warum da eine Behörde über einen Business Case, der sich vielleicht auch so rechnet, irgendwas zu sagen haben sollte, das erschließt sich ihm überhaupt nicht. Auch der DVGW-Chef Link hat gesagt, das ist einfach so eine Sommerloch-Debatte, die ist jetzt hochgekocht, jetzt haben wir Herbst, lass doch jetzt mal gut sein und tatsächlich auf den Wasserstoffhochlauf konzentrieren und auf das Kernnetz, was wir ja schon genehmigt haben.
Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, weil gerade unter dem Stichwort Technologieoffenheit hat sich Britta van Boven, das ist die Geschäftsführerin des Ferngasnetzbetreibers Krasinü, gemeldet und hat auch gesagt, naja, lasst es uns da mal bitte nicht übertreiben, wenn wir es jetzt mit der CCS-Debatte zu sehr übertreiben, dann haben wir echt ein Thema beim Wasserstoffhochlauf. Und ich glaube, ja, das hast du, glaube ich, ganz schön zusammengefasst. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich ein Sommerloch-Thema war und bin gespannt, wie die Debatte beim Thema CCS weitergeht. Vom Tisch ist sie auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, gerade für die Industrie bleibt CCS auch in der Stromerzeugung eine Option, aber sicherlich dann für die Industrieprozesse, da wird es unvermeidbar sein. Gut, und bevor wir dann bei der Industrie bleiben, aber trotzdem zu einem zweiten Thema unseres heutigen Podcasts kommen, geben wir einmal kurz ab für eine Werbepause.
Deutschlands Strommarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Erneuerbare Energien dominieren die Erzeugung, doch ihre Integration verursacht hohe Kosten. Batteriespeicher und andere Flexibilitätslösungen gewinnen an Bedeutung, während steuerbare Kraftwerke nur mit staatlicher Unterstützung einspringen können. Die Politik reagiert mit immer neuen Eingriffen und schränkt den Markt zunehmend ein. Im Energate Talk zwischen Innovation und Intervention, wohin steuert der Strommarkt, diskutieren wir am 7. Oktober 2025 um 9.30 Uhr diese Fragen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, dann sind wir wieder zurück Und jetzt kommt Ruben ins Spiel. Ruben, du hast dich einem Thema gewidmet, das durchaus nicht ganz einfach ist. Es geht um gewisse Rabatte bei den Industrienetzentgelten, bei den Netzentgelten für die großen stromintensiven Energieunternehmen. Wir haben es ja gerade angedeutet, die Dekarbonisierung ist natürlich für Industrie ein Riesenthema, eine riesengroße Herausforderung und damit für den ganzen Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber auch die Transformation des Energiesystems ist für die Industrie eine große Herausforderung, weil wir natürlich mittlerweile ein ganz anderes System haben. Der Strom kommt nicht mehr aus wenigen zentralen Anlagen, sondern er kommt aus eher Millionen dezentralen Anlagen. Das hat auch ganz andere Effekte auf den Preisbildungsmechanismus. Wir haben ein massives Auf und Ab. Negative Stunden häufen sich immer mehr. Und noch gibt es für die Industrie Rabatte, wenn die Industrie den Strom sehr regelmäßig abnimmt. Das kommt eigentlich eher aus einer alten Welt und passt nicht mehr zur neuen Welt. Und da will die Bundesnetzagentur ansetzen.
Ja, das ist richtig. Genau, es geht um die Reform der industriellen Netzentgelte. Das ist ein Projekt, das die Bundesnetzagentur schon vor einiger Zeit angestoßen hat. Und du hast es richtig eingeleitet. Im Prinzip ist die Idee, dass auch die Industrie ihre Netzentgelte, also ihre Rabatte auf die Netzentgelte, dann erhalten soll, wenn sie sich systemdienlich verhält. Das Bandlastprivileg, so wie es bisher existiert, hat in der alten Welt, so wie du sie beschrieben hast, vielleicht systemdienlich, da konnte man durchaus der Meinung sein, das ist ein systemdienliches Verhalten. Und die Bundesnetzagentur sagt inzwischen sehr klar, inzwischen ist es das nicht mehr. Flexibilität ist das neue Stichwort.
Vielleicht ganz kurz nochmal dieses Thema Bandlast einfach erklärt. Also früher gab es eben Anreize für Industrieunternehmen, möglichst über den Tag gleichmäßig als Band Strom abzunehmen, weil das den Kraftwerken Sicherheit gegeben hat für ihren Betrieb. Heute stört das eher im System, weil wir einfach viele Phasen haben, wo es durchaus Sinn machen würde, dass ein großer Industriebetrieb vielleicht auch mal weniger Strom verbraucht. Allerdings, das kann nicht jeder Industriebetrieb. Da gibt es, glaube ich, innerhalb der unterschiedlichen Branchen der stromintensiven Industrie auch große Unterschiede. Manche haben Flexibilitäten, andere haben die nicht. Und das macht die Thematik für die Bundesnetzagentur, glaube ich, auch entsprechend schwer.
Entsprechend war auch erstmal die Alarmstimmung groß in der Industrie, als die Bundesnetzagentur mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wie gesagt, das ist eigentlich schon eine Weile her. Da wurden dann direkt Sorgen laut, dass die Industrie damit überfordert sein könnte. Also begrenzte Potenziale aus technischer Sicht Prozesse zu flexibilisieren. Und auf der anderen Seite natürlich die Sorgen, dass diese Industrieprivilegien, also diese Kostenentlastung, einfach wegfallen könnten, weil man die strengen Anforderungen nicht erfüllen kann. Und dazu muss man wissen, dass es gibt nach Angaben der Bundesnetzagentur ungefähr 560 Unternehmen, die solche individuellen Netzentgelte bekommen. Und das ist ein jährliches Kostenentlastungsvolumen von 1,4 Milliarden Euro. Jetzt rechnen wir das mal um. 1,4 Milliarden Euro geteilt durch 560 Unternehmen. Das ist klar, wir reden hier von Millionenbeträgen, die diese Unternehmen bei den Netzentgelten einsparen. Ja, da ist also so eine Sorge, wenn dieser Effekt irgendwie wegfallen könnte, erstmal groß. So, und die Bundesnetzagentur hat jetzt nach einer Konsultationsphase nochmal ihre Ideen nachgeschärft, also hat die Branche gehört, hat die ganzen Sorgen der Industrie auch wahrgenommen und einen Weg aufgezeigt, wie diese Netzentgelte denn künftig aussehen könnten, 3 Ideen. Und im Ergebnis kann man sagen, sie bleibt bei ihrem Kurs, dass die Industrie flexibilisieren muss, um künftig Netzentgeltrabatte zu bekommen. Also da hat sie sich unnachgiebig gezeigt, begründet das natürlich auch sehr wortreich. Aber die Industrie, das kann man, glaube ich, sagen, muss sich darauf einstellen, dass sie den Weg der Flexibilisierung den ja im Prinzip das gesamte Stromsystem geht, den muss die Industrie mitgehen.
Der Hintergrund ist ja eigentlich ohnehin, dass die Bundesnetzagentur viele Verordnungen im Energiebereich neu fassen muss, bis spätestens Ende 2028. Dazu gehört auch die sogenannte Stromnetzentgeltverordnung, wo diese Sonderregelung für die Industrie mit enthalten ist. Und die Bundesnetzagentur arbeitet daran eben schon länger. Ich erinnere nochmal zurück, dass Klaus Müller bei uns im Redaktionsbesuch war und so seinen Aufgabenzettel uns gegenüber skizziert hat. Und er hat damals schon gesagt, das ist das dickste Brett, das erweist sich eben tatsächlich so. Du hast gerade die 560 Unternehmen angesprochen. Das klingt erstmal nach gar nicht so viel. Wenn man das Entlastungsvolumen aber hört, dann weiß man, das sind richtig große Unternehmen mit sehr viel Stromverbrauch. Also auch einfach für den deutschen Industriestandort unheimlich wichtige Akteure. Und da gibt es drei Gruppen. Manche, die sagen, wir können flexibilisieren. Wir sehen darin eine gute Chance für uns auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Gerne, wir sind dabei. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir können wahrscheinlich umstellen. Wir brauchen dafür aber Zeit. Und es gibt eben diese Gruppe der Unternehmen, die sagen, das geht auf gar keinen Fall. Und das hat auch unter anderem jetzt erstmal dazu geführt, dass den ersten Prozess, den die Bundesnetzagentur eigentlich dazu angestoßen hatte, dass sie den jetzt eigentlich nochmal beendet hat, beziehungsweise O-Ton der Bundesnetzagentur ist eher, dass sie ihn in den Prozess der allgemeinen Netzentgeltreform mit integriert hat. Aber eigentlich ist es nochmal eine Neustart dieses Prozesses, deshalb eben jetzt auch dieses erneute Diskussionspapier.
Ja, genau. Und was ich durchaus bemerkenswert dabei finde, ist, dass die Bundesnetzagentur hier nochmal ganz klar ihre Aufgabe umreißt und sagt, sie ist eine Regulierungsbehörde und sie ist kein politisches Organ. Das ist insofern wichtig, als dass die Industrie in ihren Stellungnahmen gegenüber der Bundesnetzagentur ganz häufig damit gearbeitet hat, zu argumentieren, ja, aber diese Entlastung der Industrie, die haben einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen, dadurch, dass sie den Industriestandort absichern. Und die Bundesnetzagentur sagt, das mag so sein, aber Industriepolitik ist nicht unsere Aufgabe. Wir als Bundesnetzagentur haben die Aufgabe, dass das Netz, das Stromnetz an der Stelle so effizient wie möglich zu gestalten. Und die Netzentgelte sind ein Instrument dazu. Und diese Netzentgelte sind kein Instrument, um Industriepolitik zu betreiben. Das war in der Vergangenheit anders. Du hast das Wort Stromnetzentgeltverordnung angesprochen. Da steckt Verordnung drin. Das ist Politik. Die kommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das hat zu tun mit dem EuGH-Urteil, was wir hier auch schon häufiger diskutiert haben, dass die Bundesnetzagentur eine stärkere Unabhängigkeit in Regulierungsfragen genießt. Da hat die Politik nicht mehr mitzureden. Und entsprechend ist jetzt, spätestens jetzt, das Thema Netzentgelte alleiniges Thema der Bundesnetzagentur. Und Industriepolitik, also Entlastungen der Industrie, sind damit, sagen wir mal, zumindest in der bisherigen Form so nicht mehr vorgesehen.
Spannend finde ich auch tatsächlich, ne? Also bei den Optionen sind ja wirklich auch drei Sachen aufgezeichnet. Auch einmal, dass man einfach nur Netzentgelte günstiger macht, also einfach einen Anreiz den Unternehmen gibt, ihre Produktion dahin zu verlagern, wo es dem Stromnetz auch halt dient. Wenn zu viel da ist, das halt anzuschmeißen, und wenn weniger da ist, dann halt auch die Produktion zu drosseln. Das ist das eine mit den Netzentgelten, die vielleicht Rabatte dann in bestimmten Zeitfenstern bekommen kann. Das dritte ist aber, was wirklich auch bemerkenswert ist, dass ja im Endeffekt auch eine Steuerung tatsächlich durch den Netzbetreiber erstmal in den Raum geworfen wird. Ne? Ob das jetzt so kommt, ist vielleicht die andere Frage. Aber allein schon diese Drohgebärde, ne? Wir könnten vielleicht auch, oder der Netzbetreiber könnte auch eingreifen, und das eben nicht nur im Übertragungsnetz, sondern eben auch eine Ebene drunter, wo ja auch viele Unternehmen angeschlossen sind. Das wird jetzt, glaube ich, schon ein Hammer, der die Branche da jetzt wirklich erstmal beschäftigen wird.
Das ist ja eine Einigung, also eine Vereinbarung zwischen Unternehmen und Netzbetreiber. Das heißt, Unternehmen, die das nicht wollen, haben dann natürlich ein Mitspracherecht. Nur dann kriegen sie künftig keine Rabatte mehr. Und wie du sagst, es ist auch nur eine Option. Ich glaube, sie kommt ins Spiel, weil wir mit einem ähnlichen Mechanismus, ich spreche von diesem Paragraphen 14a NWG, ein stehender Begriff in der Energiewirtschaft, da haben wir erste Erfahrung gemacht mit Steuerung durch den Netzbetreiber. Und die scheinen jetzt offenbar nicht so schlecht zu sein, dass man dieses Modell jetzt zumindest mitdiskutiert, wenn es um die Industrie geht. Da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Netzbetreiber bei dem Thema auch nochmal was zu sagen hat. Aber es ist tatsächlich eine Option, die die Bundesnetzagentur in ihrem Papier aufzeigt.
Aber wahrscheinlich auch eher als Drohkulisse, weil die Vorstellung, dass die Netzbetreiber jetzt wirklich sehr, sehr großen Industrieunternehmen sagen, wann sie zu produzieren haben, ist irgendwie schwer vorstellbar. Deshalb ist ja auch immer wieder bei Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, von Anreizen die Rede. Eigentlich setzt er natürlich auf die Freiwilligkeit, auf ein marktwirtschaftliches Instrument. Allerdings klar ist, es bleibt eben eine Gruppe von Unternehmen, ja, die vor dem Hintergrund ja ohnehin sehr hoher Netzentgelte wahrscheinlich von der künftigen Flexibilisierung einfach nicht profitieren können. Und für die bleibt es ein Problem. Und dann sind wir dann am Ende des Tages ja dann doch wieder bei der Industriepolitik. Den Staffelstab gibt Klaus Müller dann weiter an die Bundesregierung und sagt, für diese Unternehmen muss sich das Bundeswirtschaftsministerium nochmal was Eigenes einfallen lassen oder die Bundesregierung. Klar, wir diskutieren auch über einen Industriestrompreis. Allerdings, ja, wir sehen, der Widerstand ist da gegen das Vorhaben und man darf wirklich gespannt sein, wo die Reise da weitergeht.
Ja, absolut. Und es ist jetzt in meinen Augen zumindest auch noch nicht ganz ausdiskutiert, wie der Industriestrompreis mit der Netzentgeltreform zusammenspielt. Da bin ich durchaus mal gespannt, aber das sind ja jetzt tatsächlich zwei unterschiedliche Bälle in der Luft, die am Ende dann aber irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Da ist, glaube ich, auch in der Feinabstimmung zwischen Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium ist da noch das ein oder andere Gespräch erforderlich.
Klar, da waren die Gespräche vielleicht in der Vergangenheit leichter zwischen zwei Parteigenossen der Grünen, Robert Habeck und Klaus Müller. Jetzt haben wir natürlich zwei unterschiedliche Lager und ja, man wird sehen, wie die zusammenfinden. Ja, Michaela, Ruben, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war ein kleiner Ausschnitt aus wirklich sehr vielen Themen, über die wir in dieser Woche berichtet hatten. Wir hätten sicherlich auch noch das ein oder andere Thema sonst aufgreifen können, aber vieles davon ist eben nachlesbar bei uns, wer will, wer kann, bei www.energate-messenger.de. Und die Kollegen in der Schweiz und in Österreich halten Sie natürlich auch immer gerne über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden. Wenn Sie mögen, gucken Sie da rein, da gibt es noch viele weitere Themen. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie auch in der kommenden Woche hier an dieser Stelle wieder auf dem Laufenden. Bis dahin eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.